Wenn an einem der klaren Föhntage die Glocken des Überlinger Münsters übers Wasser schallen, dann sind die steil überm See aufragenden Wälder des Bodernrücks und die glitzernden Schneegebirge von Sentis und Kurfürsten über den grünen Hügel des Thurgau zum Greifen nah. Wie anders klingt der See an den nebligen Tagen, vor allem im Winter, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist und der Blick im Ungefähren schweift, in der Weite des Nirgendwo von Dunst und Wolken am verschwommenen Horizont.
Großer Knatterer, Echolot und Eigenschwingung. Klanggeschichten vom Bodensee. Eine Sendung von Anselm Weidner.
Da sitzt einer auf einem Bootssteg am Bodensee mit zwei Angelruten, die sich unter kiloschwerer Last biegen. Der Mann angelt nicht Fische, er angelt Töne. Unterwassertöne mit selbstgebastelten, hochsensiblen Unterwassermikrofonen. Im Hintergrund hört man unter Wasser einen Bootsmotor tuckern, aber was fließt, gluckert und fiebt da unter der Wasseroberfläche? Als den großen Knatterer, Fressgeräusche eines Karpfens und lautstarke Absage von kleinem Fisch identifiziert Klaus Osterwald, Kölner Bildhauer und Klangkünstler, diese Klänge.
Es sind auch Pflanzengeräusche, die ja auch einen Gasaustausch im Wasser haben dabei. Unterwasserinsekten sehr stark. Und dann kommen aber noch Geräusche, die sehr differenziert und moduliert sind. Und ich bin selber davon überzeugt, dass das Geräusche von Fischen sind. Mittlerweile sitze ich seit 3 Jahren da an diesem Teich und mache die Aufnahmen im Grunde genommen aus purer Neugier.
Von wegen stumm wie ein Fisch. Noch rätselt die Tierstimmenforschung über diese Unterwasserklänge. Unbekannte Seeklangwelten. Echolotvermessungen des Seegrundes und seiner Sedimente auf der August Thienemann, einem der beiden Forschungsschiffe des Instituts für Seenforschung Langenargen. Die Signale kommen von einem Sidescan oder Seitensichtsonar, ein etwa 1,5 Meter langes, fischförmiges Gerät, das bis auf 10 Meter über dem Seegrund geschleppt, mit Schallwellen den Seeboden auf einer Breite von 150 Metern abtastet. Der zurückgeworfene Schall wird in Bilder umgewandelt, Schallbilder vom Bodenseegrund. Gerade wird auf dem Monitor eine leicht gewellte Sandlandschaft in der dunklen Tiefe von 134 Metern sichtbar. Die Sandhügel sind durchzogen von geraden Reihen kleiner Trichter.
Die Erklärung ist, dass es im Untergrund, unterm Bodensee, natürlich auch wie überall im Gestein, was dann irgendwann mal kommt, Risse gibt, Spalten gibt. Und auch an solchen Spalten steigen natürlich auch Gase und sowas auf und dass die sich in dem weichen Schlamm durchpausen. Ja. Der Untergrund, der hier nichts mehr zeigt, das ist der alte Untergrund vom See, bevor also die eigentliche Sedimentation losging, also als der Gletscher sich zurückgezogen hat, da waren also solche Moränenablagerungen, alte Flussschotter und sowas drin. Und in den 15.000 Jahren hat sich das hier abgelagert.
Der Schall durchdringt die Sedimente bis zu 20 Meter und liefert außer der Aufsicht gleichzeitig im Profil eine Art Röntgenaufnahme der Sedimentschichten, erläutert der Geologe und Sedimentologe Heinz-Gerd Schröder vom Seenforschungsinstitut. Inzwischen kennt man den an seinem tiefsten Punkt zwischen Romanshorn und Friedrichshafen 254 Meter tiefen Seegrund sehr genau. 1987 wurde er erstmals insgesamt sedimentechografisch aufgenommen. Die zu Bildern transformierten Frequenzen zeigen eine vielgestaltige Seegrundlandschaft.
Da gibt es Flächen, die sind relativ langweilig, die sind mehr oder weniger eben. Da gibt es Flächen, die sehen aus wie so eine Dünenlandschaft, die man also vom Meer her kennt. Da gibt es solche, wo große Krater aufscheinen, wo Gräben, kleine Grabenstrukturen drin stecken, wo abwechselnd Mulden und solche Verwehungen in Anführungsstrichen auftauchen. Also sehr unterschiedlich und hat sicherlich was damit zu tun. Einmal, was da abgelagert worden ist, zum anderen auch, welche Dynamik da herrscht.
Sedimentologe Schröder greift an Bord des Forschungsschiffes und schwimmenden Labors August Thienemann ins Seegrundklangarchiv, ein Schrank mit Dattbändern. Echolotaufnahmen vom 1. Februar 1994, 17.11 Uhr. Ein Höhenruder, die beiden Motoren, alles ist gut erkennbar auf dem Echolot-Bild, das gerade ausgedruckt wird. Das Bild der Cessna, die am 24. Januar 1994 mit 5 Menschen in den Bodensee gestürzt war. Ein Bild, das damals um die Welt ging. Die Presse hatte wilde Gerüchte verbreitet, das Privatflugzeug hätte radioaktives Material an Bord. Eine fieberhafte Suche begann. Zwei Fürs, ruft der technische Assistent Erwin René, der den Sidescan-Fisch damals steuerte. Er und Kapitän Hoffmann entdeckten kurze Zeit später mit dem Seitensichtsonar 2 Leichen am Seegrund.
Und die liegen also echt da, schön wunderbar auf dem Rücken, die Füße leicht gekrümmt und auseinander.
Zum Glück sind solche dramatischen Ereignisse die große Ausnahme im Alltag der Seenforscher. Eher typisch sind Situationen wie diese, dass sich der Captain und der Assistent über die gerade laufenden Untersuchungsreihen des Instituts für Seenforschung unterhalten.
Gestern haben wir ja ein ganz spezielles Programm, 3 große Profile mit 140 Proben mit 2 Schiffen. Und da wird dann, was bestimmt der Rossknecht an dem ganzen Programm?
Der will anhand von chemischen Daten Einschmelzwasser verfolgen. Und als Vergleich dazu eben die Physik mit Temperatur, Leitfähigkeit und Trübung.
Da sind dann die Messsonnen und Wasserproben zugleich.
Und gucken, dass eine Korrelation herausgibt zwischen manchen chemischen Parametern und eben der tatsächlichen Leitfähigkeit, der erhöhten Leitfähigkeit oder erhöhte Trübung.
So fachsimpeln auch Nichtwissenschaftler vom Seenforschungsinstitut. Der Forschungsalltag zieht sie offenbar wie die Wissenschaftler in seinen Bann. Und irgendwie reden alle gleichermaßen Respekt, ja liebevoll vom See, fast wie von einem eigenen Kind, das es zu behüten und zu schützen gilt.
Wir haben mal selber uns verstanden und definiert als Anwalt des Bodensees, weil der ja normalerweise keinen Anwalt hat. Aber um den Bodensee bekümmern sich viele und viele sind auch an ihm interessiert, aus Nutzungsgründen. Das geht von der Fischerei los, über die Trinkwasserversorgung, über die Freizeit. Da haben sie viele, die den Bodensee unter ihrem speziellen Blickwinkel sehen. Und wir versuchen das mal aus dem Blickwinkel des Sees zu betrachten, so gut das geht. Und aus dieser Position heraus argumentieren wir auch.
Und aus dieser Position heraus vollbrachten die Anwälte des Sees das Wunder vom Bodensee. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Klänge vom Bodensee der 70er und 80er Jahre. Die Menschen starrten auf dichte Algenteppiche und halbmeterhohe Algendämme entlang der Seeufer. Nicht selten erstickten die Algen in den 70er Jahren das Schilf in den Uferzonen. Wasch- und Düngemittel, Fäkalien und Pflanzenschutzmittel waren in der Wirtschaftswunderzeit bedenkenlos in den See eingeleitet worden, hatten ihn überdüngt, ihm bis zur kritischen Grenze den Sauerstoff entzogen. 1979 hatte der Phosphorgehalt des Bodensees mit 87 Milligramm pro Kubikmeter den Spitzenwert erreicht. Es war, als hätten die Menschen in ihrem kurzsichtigen wirtschaftlichen Wahn verlernt, was die Bodenseelandschaft sie eigentlich tagtäglich lehrt: den weiten Blick, den vorausschauenden Weitblick. Nicht zuletzt, weil Baden-Württembergs bedeutendstes Trinkwasserreservoir gefährdet war, die Touristen immer mehr ausblieben und das Institut für Seenforschung mit seiner Forschungsarbeit überzeugte, rafften sich die Menschen dann doch zu einer großen Rettungsaktion auf. Jetzt wummerten Rammen an den Seeufern und bis weit ins Umland Spundwände in den Boden, wurden Kanalisationen und Kläranlagen gebaut, 7 Milliarden Mark für kommunale Abwasseranlagen rund um den See ausgegeben. Heute liegt die Phosphatbelastung bei 15 Milligramm pro Kubikmeter. Der Bodensee, nach dem Genfer und dem Plattensee drittgrößter mitteleuropäischer See, ist heute der sauberste Binnensee Mitteleuropas. Das war und ist das Wunder vom Bodensee. Und der Direktor des Seenforschungsinstituts wird nicht müde zu erklären:
So einen See kann man nicht mit einer engen Brille anschauen. Da geht es nicht nur um die Chemie im Wasser und auch nicht nur um die Fische, sondern es geht um den gesamten Lebensraum See. Der fängt dann schon in den Zuflüssen, die das Wasser und auch Belastungen bringen. Das geht hier am See weiter am Ufer, eine ganz wichtige Zone, ein wichtiger Lebensraum. Das geht dann in den großen Wasserkörper, auf dem wir gerade fahren. Das geht zum Seeboden runter, der eine wichtige Funktion hat, den man normal gar nicht wahrnimmt, weil man ihn nicht sieht. Und das geht dann wieder weiter bis in den Abfluss. Und dazu brauchen Sie sehr viele Wissensgebiete, um ein solches Ökosystem See auch richtig erfassen zu können und vor allem, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Gewässerschutzes, der ja nicht Wasserschutz heißt, sondern Gewässerschutz, nicht nur das Wasser sauber zu halten, sondern das Gewässer zu schützen. Und das ist ja die Voraussetzung, dass dann auch sauberes Wasser da ist. Und so ist auch der Gewässerschutz die Voraussetzung dafür, dass ein See in vielen Bereichen auch nachhaltig genutzt werden kann.
Die Seenforscher wollten es genau und immer genauer wissen. Was ist dahinter? Hinter den Algenblüten, hinter verschlammten Uferzonen, hinter dem fast Verschwinden der Seeforelle. Der weite naturwissenschaftliche Blick hat den See gerettet und nur der kann ihn weiter schützen, erklärt der Gewässerkundler und Institutsdirektor Helmut Müller immer wieder. Der Bodensee gilt inzwischen als der besterforschte Binnensee der Welt.
Der Gedanke Gewässerschutz am Bodensee hat sich in den 50er Jahren entwickelt, und zwar sehr rasch, weil man in diesem Riesenaufschwung, der damals nach dem Krieg stattfand, sehr schnell gemerkt hat, dass der See ganz rasch durch irgendwas verschmutzt wird. Und das waren eben vor allem Schmutzstoffe aus dem häuslichen und industriellen Bereich, vor allem auch Pflanzendüngestoffe wie Phosphor. Man hat ganz plötzlich im See Algen, Massenblüten entdeckt, die vorher niemals da waren. Man hat tiefgreifende Änderungen im Seegefüge entdeckt und hat gesagt, da kommt irgendwas auf uns zu, dem müssen wir vorbeugen. Das war damals ein ungeheurer Weitblick, das muss man mal sehen. Damals waren Phosphorkonzentrationen im See, die lagen weit unter denen, die wir heute haben. Und wir sind stolz auf den Erfolg, dass die wieder so weit runtergegangen sind. Und aus diesen kleinen, aus heutiger Sicht kleinen Anstiegen an Phosphor, hat man damals gesagt, da muss man sofort was machen, damit dem See nicht schwerer Schaden zugefügt wird. Und da ist der Gewässerschutz geboren worden.
Dessen Geburtshelfer in Deutschland war vor allem das Seenforschungsinstitut in Langenargen, nicht zuletzt wegen seines großen Schatzes an Forschungserfahrungen und Messreihen seit 1925, als das Institut in seinen ersten festen Sitz, einen Villenneubau am See, einzog. Hervorgegangen war es aus einer Initiative engagierter Bürger, die 1920 den Verein zur Erforschung des Bodensees und Förderung der Fischerei gegründet hatten. Als Institut der Kaiser Wilhelm, der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, begründete es mit seinen sogenannten Produktionsstudien neue, bis heute gültige Forschungsstrategien.
Das war schon in den 30er Jahren. Schon damals gab es hier grundlegende Strömungsuntersuchungen. Und man hat eigentlich damals angefangen, Ökosystemforschung zu betreiben. Das hieß zwar noch nicht so, aber im Kern war es das. Und das war der erste interdisziplinäre Ansatz bereits am See, diese Zusammenschau von allem, was passiert aus den verschiedenen Richtungen. Physik, Chemie, Biologie, Wetter, Strömungen und so weiter.
Also Langenargen war sicher einer der ersten Orte in der Welt, wo in Gewässern, in Seen Ökosystemforschung betrieben wurde, die auch ihren Namen verdient hat.
Und manchmal kann man sogar hören, was dem See nutzt und was ihm schadet. Wellen, die hart gegen das mit Mauerwerk verbaute Ufer schlagen und es zerstören, und nicht weit davon zur selben Zeit Wellen, die mit gleicher Wellenstärke ankommen, dann aber im flachen Ufer über Kieselsteine und im Schilf auslaufen. Verbauung und Übernutzung führen zur Ufererosion oder Verschlammung, vernichten oder beschädigen die ökologisch besonders wertvolle Kontaktzone zwischen Land und Wasser. Die ist Nahrungs- und Schutzraum und die Kinderstube von Laichkräutern und Röhricht über zahllose Mikroorganismen bis zu Insekten, Reptilien, Fischen und Vögeln. Bis zu 10 Meter Tiefe macht die Flachwasserzone immerhin 17% der Bodenseefläche aus. Am Bodenseeufer von Friedrichshafen-Fischbach wachsen wieder Schilf und Bodensee-Vergissmeinnicht, sirren Libellen, quaken Frösche, singen Teichrohrsänger, brüten Schwäne und Haubentaucher. Circa 1 Kilometer verbauter und sonst geschädigter Uferbereich wurden hier saniert und renaturiert. Eine sogenannte Flachböschung wurde angebracht, Schilf- und Buschgruppen wurden gepflanzt. Über 15 Kilometer des baden-württembergischen Seeufers sind so wieder in einen naturhaften Zustand gebracht worden, einer der Schwerpunkte der praktischen Aktivitäten des Seenforschungsinstituts. Seit kurzem gibt es ganz neue Erkenntnisse über die Flachwasserzone für den gesamten See.
Wir haben jetzt herausgefunden, dass vor allem Wasser aus den Flachwasserbereichen, also am Seerand, die ja früher abkühlen, weil sie seichter sind, die Tendenz haben, dann am Rand des Sees im Seebecken nach unten zu sinken und sich dann unten weiter unten einzuschichten. Und diese Wässer sind, wenn die Uferzone gesund ist, sehr sauerstoffreich und fördern damit den Austausch von Sauerstoff von oben nach unten, bringen also in das Tiefenwasser Sauerstoff ein. Das ist ein ganz grundlegend wichtiger Vorgang. Und das hat sich jetzt bestätigt durch Messungen. Das wussten wir früher überhaupt nicht. Daraus ist die Konsequenz zu ziehen, dass die Uferzonen, die ohnehin schützenswert sind, aufgrund ihrer ökologischen Vielfalt, ihres ökologischen Wertes, auch deswegen sauber gehalten werden müssen, weil wir sonst damit auch Schmutzstoffe in die Seetiefen bringen, wo sie schwer abbaubar sind.
Wer von Flachwasserzonen und deren ökologischer Vielfalt spricht, sollte von Wasserkörpern, Austauschprozessen und Strömungsverhältnissen im See nicht schweigen, so Institutschef Müller. Was in der Ozeanographie seit langem bekannt ist, nämlich dass sich das Wasser der Meere, Luftmassen unterschiedlichen Drucks vergleichbar, als identifizierbare Wasserkörper bewegt, die durch Temperatur, Leitfähigkeit und Trübung zu unterscheiden sind, dringt erst jetzt allmählich in die Limnologie, die Gewässerkunde, vor. Und erst die Wasserkörperphysik, sagt der Seenphysiker des Instituts Eckart Hollan, lässt verlässliche Aussagen über den Stofftransport und die Strömungsverhältnisse im See zu. Und dann drückt er dem Besucher eine 35-seitige Broschüre mit dem Titel »Hydrodynamische Modellrechnungen über die Eigenschwingungen des Bodensees mit einer Deutung des Wasserwunders von Konstanz im Jahre 1549« in die Hand. Und die deutet auf eine besondere Klanggeschichte vom Bodensee. Nach einem Bericht des Konstanzer Chronisten Christoph Schultheiß schwankte am 23. Februar 1549 der Wasserspiegel des Bodensees so stark, dass der Rhein bei Konstanz mehrfach rückwärts floss. Dies ist der erste bekannte Bericht über das Phänomen der sogenannten Eigenschwingung von Seen.
Und zwar handelt es sich um die Erscheinung der langen Oberflächenschwingungen des Sees, also nicht die Seegangsschwingungen, die kurzen Wellen, die direkt durch den Wind erzeugt werden, sondern um die Eigenschwingungen des gesamten Seebeckens, die als Badewannenschwingung des Bodensees sich vorgestellt werden können. Das wird in der hiesigen Sprache am See als An- und Ablaufen des Sees bezeichnet. Und zwar ist das die Beobachtung, wenn solch eine Schwingung läuft und man am Ufer steht, dass der See in kürzerer Zeit langsam wegläuft, die Wasseroberfläche wegläuft, der Seeboden fällt trocken und dann kommt er langsam wieder. Und das wiederholt sich periodisch. Und da sind wir dann in den Rechnungen darauf gekommen, dass eben die Perioden ungefähr 55 Minuten in der Grundschwingung haben. Das ist die Schwingung, die nur einen Knoten hat, bei Fischbach-Utwil ungefähr in Seemitte. Und dann die nächste Schwingungsordnung, das ist die zweite, die hat eine Periode von 38, 39 Minuten und die hat zwei Schwingungsknoten.
Die dritte Schwingungsordnung wird am Bodensee mit einer 27- bis 28-minütigen Periode gemessen. Der ganze See schwappt, angestoßen durch Luftdruckschwankungen, in seinem Becken hin und her mit einem Wellenhub bis zu maximal 40 cm. Bis zu 20 cm sind üblich. Nach den Berechnungen des Seenphysikers Hollan muss es sich bei dem sogenannten Konstanzer Wasserwunder um ein besonders markantes Beispiel der Eigenschwingung gehandelt haben. Die 62 Kilometer des ganzen Obersees schwappten hin und her. Die wegen ihrer niedrigen Frequenz nicht hörbaren Eigenschwingungen von Seen kann man hörbar machen, dachte sich der Konstanzer Limnologe Erwin Beuerle und verdoppelte die Frequenzen der Grundschwingung und der ersten beiden Oberschwingungen der periodischen Bodensee-Eigenschwingung 20-fach. Ein Oktav-Quint-Akkord, das ist der Eigenschwingungsklang des Bodensees. Alle Seen haben ihre Eigenschwingungen, ihren charakteristischen Klang. Wakatipu heißt ein neuseeländischer See, was in der Sprache der Maori so viel heißt wie »das Atmen des schlafenden Riesen«. Die Eingeborenen wissen offenbar um das Phänomen. Die Eigenschwingungsforschung von Seen kann durchaus praktisch bedeutsam sein, erinnert Eckart Hollan.
Es ist aber so, dass sich gerade jetzt bei dem Extremhochwasser im vergangenen Jahr gezeigt hat, dass im Zusammenhang mit anderen Störungen, die beim hohen Wasserstand noch entstehen, zum Beispiel kann es sein, dass ja ein Sturm läuft, was ja auch gewesen ist, dass dann die Wellen hochkommen und dann schlägt es über die Sandsackbarrieren weg und dann werden auch Baumstämme rübergeschmissen und das geht dann wirklich in die Uferstraßen rein. Dass dann auch von Bedeutung ist, ob jetzt eine Eigenschwingung läuft, die jetzt zum Beispiel an den Seeenden für 10 Minuten, 20 Minuten einen höheren Wasserstand noch da drauf gibt.
Diesmal ist das Forschungsschiff ausgelaufen, um Sedimentproben zu nehmen. Klänge vom Seenforschungsalltag. In einer langen, durchsichtigen Plexiglasröhre wird ein Sedimentkern an Bord gehievt.
Was wir hier sehen, der Kern ist also aus einer Wassertiefe von 100 Metern hier unmittelbar vor Wasserburg gezogen worden, im östlichen Teil des Bodensees. Und wir sehen hier so in den Bereich ab 40er Jahre bis heute. Und Sie erkennen unschwer, dass da also doch relativ klar Schichtungen auftauchen. Die meisten Schichten sind einige Millimeter stark, wechseln in der Farbe. Wir haben also bräunliche Lagen, wie von den Zuflüssen hier, den kleineren Stämmen. Dann auch einige sehr graue Lagen, die eher auf den Rhein, der ja nicht weit weg ist mit seiner Mündung, zurückzuführen sind. Und man sieht zumindest an zwei Stellen sehr mächtige Lagen. Einmal ziemlich nah an der Oberfläche. Da haben wir also fast 7 Zentimeter unterschiedlich strukturiert, aber doch in der Dicke wesentlich mächtigere Lagen. Die stammen vom letzten Jahrhunderthochwasser 1999. Man sieht also sehr schön, dass das verschiedene Phasen gehabt hat und dass da in wenigen Tagen so viel abgelagert worden ist, wie sonst in einigen Jahren. Und wenn man ein bisschen tiefer im Kern nachschaut, dann sieht man, dass es schon mal sowas gegeben haben muss, denn hier zwischen 22 und 33 Zentimetern liegt ebenfalls eine sehr mächtige Abfolge, aus mehreren mächtigen Lagen bestehend. Und das war die Zeit von 1987, wo wir ja ebenfalls ein sehr starkes Hochwasser hatten, was damals aufgrund der Schneeschmelze und des großen Hochwassers im Rhein entstanden ist.
Sedimente sind das aufgeschlagene Tagebuch des Sees. Es lesen zu lernen heißt, in die Geschichte von den Anfängen des Bodensees von vor 15.000 Jahren bis in unsere Zeit zu blicken. Sedimente sind sein Gedächtnis. Der See lügt nicht, weil er nichts vergisst, erläutert der Geologe Heinz-Gerd Schröder.
Hier in dem Bereich unterhalb dieses Hochwassers von 1987 liegt das Jahr 1986. Und wenn man jetzt guckt, was da drin ist, dann stellt man fest, dass in 1986 der Anteil von Cäsium sehr hoch ist. 1986 war das Jahr von Tschernobyl und da ist auch Fallout über den Bodensee niedergegangen. Das heißt, das können wir mit Hilfe der Analytik feststellen. Und wenn man ein bisschen tiefer in dem Sedimentkern, also hier in die Größenordnung von 60 bis fast 70 Zentimeter runtergehen, dann sehen wir, dass da schon mal Cäsium reingekommen ist. Das waren die Atomwaffentests, die angefangen haben in den 50er Jahren und dann 1963 beendet wurden durch das Atomteststoppabkommen. Auch die Spur, die übrigens weltweit in jedem See vorhanden ist, lässt sich hier am Bodensee zeigen.
Das allerdings nur im Labor an Land. Zur Bestimmung der Minerale in den Sedimenten werden dort die Sedimentproben im Achatmörser fein gemahlen und dann in Messgeräten wie dem Röntgen die Fraktometer analysiert.
Diese Proben, das sind getrocknete Bodenseeablagerungen. Die werden jetzt hier reingetan und die bestehen aus Millionen von kleinen Kristallen. Auch wenn sie gemahlen sind, das sind ganz feine Kristalle. Und der Röntgenstrahl ist jetzt in der Lage, die Gitterstrukturen der Kristalle, die Kristallstrukturen selber zu messen. Wenn im See zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit viele Algen gelebt haben, kriegen wir auch raus, weil die produzieren Kalzit, das ist auch ein Mineral und das Mineral können wir wunderbar nachweisen.
Außer dem Sedimentologischen gibt es wasserchemische und hydrobiologische Labors im Langenargener Institut für Seenforschung. Nur wenn die Strukturkomponenten des Ökosystems See minutiös analysiert sind, wenn man ihn genau kennt, kann man Veränderungen erkennen und ihn sinnvoll schützen, sein Anwalt sein, sagen die Bodenseeforscher aus Langenargen. Alles Humbug, diese Seenforscherei und Schützerei, schimpft Fischer Georg Knöpfler und fährt morgens um 5 Uhr, es ist noch dunkel, mit seinem Bruder weit hinaus auf die Schweizer Seite des Sees zum Fälchenfangen. Was für eine Ruhe hier draußen auf dem spiegelblanken See. Nur das Gerumpel auf dem Fischerboot, ein paar Seeschwalbenschreie und dann bald ankommende andere Fischer durchbrechen diese Stille mitten auf dem See, fernab von den Ufern. und dann die Flüche des Fischers. Gedränge auf dem See. Drei andere Fischer holen ihre Netze in unmittelbarer Nähe ein. Die Netze verheddern sich und nur alle 10, 15 Meter hängen in den 400 Metern Senknetzen ein paar Fellchen in den Maschen. Wieder so ein dürftiger Fang. Ganze 18 Kilo Fellchen bringen die beiden Brüder schließlich heim.
Tatsache ist, dass durch den immer saubereren See immer weniger Nährstoffe in den See kommen. Somit bildet sich weniger Nahrung für die Fische und haben eben somit weniger zu fressen und wachsen somit auch langsamer. Wenn ich mich daran erinnere, vor 20 Jahren etwa hat ein Fisch nach dem ersten Sommer 18 bis 20 Zentimeter gehabt. Der gleiche Fisch liegt jetzt etwa bei 10 Zentimeter und hat höchstens noch ein Sechstel von dem Gewicht wie vor 20 Jahren. Und man müsste eigentlich darüber nachdenken, was da zu tun ist. Weil so wie die Situation derzeit ist, ist die Ertragssituation nicht mehr kostendeckend.
Der saubere See, das sei inzwischen ein Wahn und ein für den Steuerzahler unbezahlbarer dazu. Die Seenschützer wollten wohl aus dem Bodenseewasser Aqua Destillata machen. Aber die Gleichung sauberer See gleich ärmere Fischer gilt für die noch etwa 170 zugelassenen Bodenseefischer so einfach nicht. Eine Studie des Instituts kommt zu dem Schluss, dass die Fellchen, wirtschaftlich die wichtigsten Fische des Bodensees, zwar noch langsamer als bisher wachsen werden, dass ihr Bestand aber nicht gefährdet ist, sondern sich weiter vergrößern wird. Fischer jammern wie jeder, der sein Nutzungsinteresse am See durchsetzen will, wie die tausende Angler und die 50.000 Bootsbesitzer. Und Bevölkerungswachstum und Siedlungsdruck im Bodenseeraum mit seinen jetzt schon 4 Millionen Menschen halten an. Das Wunder vom Bodensee bleibt bedroht. Der See braucht uns weiter, sagen die Forscher vom Langenargener Institut. Eine letzte kleine Klanggeschichte vom Bodensee. Die Treppendielen der alten Villa am See des alten Institutshauptsitzes knarren, von dem aus die Anwälte des Bodensees 75 Jahre ihres Amtes walteten. Am Institutsneubau am Langenargener Yachthafen, der zum 80-jährigen Jubiläum des Instituts für Seenforschung bezogen wird, hallt noch jeder Schritt wieder, werden die letzten Pflastersteine gesetzt.